Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Das Wiedersehen mit der Journalistin und Moderatorin Mareile Höppner war richtig, richtig schön. Viel Zeit war seit unserer letzten Begegnung vergangen. 1977 kam sie in Hamburg zur Welt. Ein kleiner Bruder kam noch und die Familie lebte idyllisch und froh in einem Dorf mit Ponys auf den Wiesen. Mareile studierte in Kiel Deutsch und Theologie. Letzteres, weil sie große Fragen an das Leben hatte. Und wahrscheinlich wäre sie, wie ihre Eltern, Lehrerin geworden, aber die Jobs beim Radio und später als Reporterin beim Fernsehen wurden immer interessanter für sie. Und natürlich blieb den Programmverantwortlichen dieses Talent nicht verborgen. 2002 wird sie Hauptmoderatorin von Guten Abend RTL. Jetzt kennt ganz Deutschland diese junge Frau. Spätestens aber als Moderatorin von Brisant, Riverboat, RTL Extra oder Stern TV. Essen, sagt sie, war der Kitt in der Beziehung zwischen ihren Großeltern. Ist für sie, Mareile, aber auch der Ruhestifter in diesem recht rastlosen Job. Ich lerne sie durch ihre Erzählungen nochmal ganz neu kennen, wenn sie über arme Ritter mit selbstgemachtem Apfelmus spricht, über ihren Vater, der am liebsten in Currypulver baden würde und ihre Mutter, die seit dem Schlaganfall nicht mehr kochen kann. Wir sprechen über Hummus und Tahin, Käse und Oliven, Kindheitserinnerungen und Giselas Sahnesoße. Eine wirklich schöne Episode. Herzlich willkommen, liebe Mareile. Es wurde Zeit, dass wir uns mal wiedersehen. Muss ich erst einen Podcast zum Thema Essen machen, dass wir uns mal wieder über den Weg laufen?
Es ist verrückt. Du hast ja vorhin mal geguckt. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?
Jahren.
10 Jahre. Wahnsinn.
Wobei ich irgendwie mutmaße, dass wir uns zwischendurch mal kurz über den Weg gelaufen sind.
Das will ich jetzt mal hoffen.
Ja, ich glaube schon. Aber ich kann es nicht mehr, wie auch immer. Umso gespannter bin ich, was denn jetzt eigentlich passiert. Denn als lebenslustig und sinnesfreudig und so weiter schätzt man dich ein und so wirst du beschrieben. Welches Verhältnis du zum Essen hast, kann ich so gar nicht einschätzen. Also du hast eine Hammerfigur, das ist ja so eine, das sagt man ja, wenn Leute vor der Kamera stehen, gerade Frauen, dann sagt man, wahrscheinlich machst du nur Yoga und trinkst nur Mineralwasser und sowas.
Das Gegenteil ist glücklicherweise der Fall. Okay. Darüber können wir gerne reden. Tatsächlich ist Essen für mich Leben, Lebensgenuss, auch Lebensweg und spiegelt auch so ein bisschen meine ganze Geschichte wider, denn Essen hat in meinem Leben eine ganz große Rolle gespielt. Insofern super, dass wir drüber reden.
Was heißt denn Lebensweg? Ja, das klingt schon so.
Ja, ich glaube, weil meine Mama, die aus Süddeutschland kommt, die hat immer über Essen gerne gesprochen und Essen war für sie immer ein zentrales Thema und das hat sie immer begleitet und ich sage Lebensweg deshalb, weil meine Mutter vor, inzwischen sind es 3 Jahre, einen Schlaganfall hatte und das Zentrum ihres Lebens war auch immer mit die Küche. Das ist eine sehr kluge Frau gewesen, hat in der Deutsch-Jüdischen Gesellschaft gearbeitet, in der Körberstiftung, die war sehr engagiert, war ganz viel unterwegs, literarisch sehr interessiert. Aber wenn es zu Hause war, dann liebte sie die Küche und dann haben wir da gesessen, Wein getrunken, gequatscht und am Topf gestanden, gerne auch zusammen. Das hat sich jetzt sehr, sehr verändert und deshalb sage ich Lebensreise, weil dieses Essen, das ist meiner Mutter bis heute total wichtig. Jetzt stehe ich in der Küche, koche für sie und deshalb ist das auch ein bisschen wie eine Reise. Also dieses durch mein Leben begleitet mich das Essen, aber durchaus auch durch Schicksalsschläge und das hat sich sehr verändert und die Wichtigkeit von Essen ist aber immer geblieben und ich finde, dass Essen, der zentrale Punkt ist, wo alles zusammenkommt. Für mich auch so ein bisschen die Ruhe in einem ja doch immer recht rastlosen Job.
Und einer dann Außenwelt, die auch ordentlich Tempo hat, ne? Und auch immer schneller wird. Und
das ist mein Eindruck, ja, dass wir in einer Welt leben und das soll gar nicht so klingen wie, haha, früher war alles anders. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir in einer sehr rasanten Welt leben, die durch Einflüsse, und das erlebe ich ja besonders durch meine Kinder, durch Außeneinflüsse sehr, sehr gesteuert ist. Und ich bewundere die auch manchmal wirklich, wie die in diesem Tempo zurechtkommen, wenn ich mir überlege, dass wir uns damals noch über Telefonzellen verabredet haben und eine gezwungene Langsamkeit da war, erst recht für mich als Dorfkind, wo das Highlight die Bushaltestelle war und der Bus, der dreimal am Tag fuhr. Und wenn ich Party machen wollte, dann bin ich übers Fenster rausgeklettert und mit dem Fahrrad sehr, sehr lange in die nächste Ortschaft gefahren. Sehr lange. Und da durfte man nicht ertappt werden, da musste man doppelt lange zurück.
Bist du dann auch auf der Landstraße gefahren eigentlich?
Ja, ja. Aber das ist, also würde ich sterben im Gedanken an meinen Sohn, der mit dem Fahrrad an der Landstraße vorbeifährt. Aber das habe ich natürlich eiskalt gemacht und mir gar keine Platte gemacht. Ich habe auch getrennt und alles, also alles, wo man heute Alarm ruft. Und ich frage mich, wann setzt das eigentlich ein, dass der Punkt kommt, dass man über diese anderen Konsequenzen mehr nachdenkt, als über das Fahrrad, mit dem man losfährt.
Das
und erstmal nur die Party als Ziel. Ist ganz interessant. Irgendwann verändert sich das.
Wenn wir über das Jungsein sprechen, dann können wir ja auch so ein bisschen das Altsein, wann auch immer das beginnt, da bin ich auch noch nicht so ganz zufrieden, weil es gibt, das habe ich auch an anderer Stelle schon mal gesagt, was mich immer wieder irritiert, es gibt für Jungsein und für Altsein eine Formulierung, aber nicht für das dazwischen, also für diese Zeit, mit der wir die meiste Zeit verbringen, nämlich irgendwie zwischen diesem Jung und Altsein, ja, also dieses Mittelalter ist ja wohl Quatsch, ein Käse ist Mittelalter, aber wir sind, ja, was sind wir? Irgendwann fängt man dann so an zu sagen, ja, ich bin ja jetzt auch alt, ich bin nicht alt, ich bin 57 und ich bin so irgendwie in between.
Ich bin auch auf keinen Fall alt und im Gegenteil, ich finde, die Zeit jetzt ist eigentlich die beste Zeit, wenn ich mir überlege, wie unruhig ich auch viele Jahre gewesen bin, wie sehr ich mich auch hinterfragt habe und ich wusste, wofür stehe ich, was will ich sein, wo will ich hin? Ich hatte wirklich große Fragen im Kopf. Ich meine, ich habe Theologie studiert, nicht weil ich unbedingt Theologin werden wollte, sondern weil ich große Fragen im Kopf hatte, so nach Sinn und allem. Ich wollte irgendwie die ganze Welt verstehen, um zu verstehen, dass das nicht funktioniert. Und deshalb glaube ich, das ist eigentlich, wir sind angekommen. Eigentlich ist es eine schöne Zeit. Und warum gibt es eigentlich kein cooles Wort? Und bitte ein cooles Wort, weil mittelalt ist echt wie alter Fuß und wie
total
ausgetragener Schuh.
Und ich habe auch gerade gedacht, ich glaube so dieses, dass man irgendwann nicht mehr jung ist, darauf können sich Leute verständigen. Aber ab wann man alt wird, das sollte man für sich selbst entscheiden können. Und insofern, wir müssen uns auch lösen von dem, gerade in dem Business, in dem du arbeitest und ich auch sehr lange gearbeitet habe, 14 bis 49, das war immer... damit war man Kern- oder Hauptzielgruppe. Das ist ja nun Quatsch. Aber gut, wenn wir jetzt über das Altsein sprechen, was denkst du fördert, welche Art von Lebensweise und welche Art von Ernährung fördert das Altsein, wenn es irgendwann wirklich mal so richtig um 90, 80, 90, 100 geht?
Ich frage mich ja immer, wann kommt der Punkt, wo man dieses Beige-Paket nach Hause geschickt
bekommt? Ich finde Beige super, ich lebe ja schon Beige.
Du weißt, was ich meine. Das All-Over-Beige-Paket. Ja. Nee, also kulinarisch und älter werden. Da kann ich dir was sagen, weil ich habe ja schon erzählt, dass Essen in meiner Familie ein großes Thema war. Und meine Großeltern, die mir sehr, sehr wichtig waren und sehr nah, die sind sehr alt geworden, 100. Und starben kurz hintereinander, weil sie ohne einander einfach nicht mehr konnten. Sie waren ihr ganzes Leben gemeinsam und ohne einander ging nicht. Und Essen war da immer so ein Kit in dieser Beziehung. Wenn man sich auch fragt, wie halten lange Beziehungen durch, wenn es wirklich auf Strecke geht. Das mag jetzt lustig klingen, aber kulinarisch war es meinem Opa wirklich wichtig, dass die beiden zusammensitzen, essen. Und genauso hielt es meine Oma. Natürlich war das noch ganz traditionell. Ne? Ihr merkt schon in der Beschreibung, das war so Rollenmodell. Der Opa ging arbeiten, war Lehrer und später Bürgermeister. Meine Oma kochte und das noch ohne Maschinen anfangs, also Wahnsinn. Es ging immer um Essen und meine Großeltern sind sehr gut alt geworden und der Arzt meines Großvaters sagte am Ende, und hören Sie bloß nie auf, Wein zu trinken, das schadet nämlich jetzt überhaupt nicht mehr und im Gegenteil, Sie schlafen besser.
Ja.
Also ich glaube, das Thema Genuss und Loslassen und Leben lieben, das hat in meiner Familie und in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt und ich glaube, dass man dann auch sehr genussvoll älter wird.
Und mit was für Lebensmitteln, mit was für einem Gericht würdest du deinen Opa und mit was deine Oma assoziieren oder erinnern? Weißt du das noch?
Ja, also das wird jetzt ihrer großen kulinarischen Vielfalt überhaupt nicht gerecht, weil es ist ihr Restegericht. Das gab es immer, wenn es nichts mehr gab, gab es armen Ritter. Das ist lecker. Ja, so ein eiergewendetes Brot mit Zimt und Zucker und frischem Apfelmus mit Äpfeln aus dem Garten.
Es ist hervorragend.
Und
es,
oh, die ganze Küche roch danach. Meine Oma trug immer so eine bunte Schürze, nicht so eine Kittelschürze, sondern so eine bunte Schürze mit so Trägerchen, die sie immer zum Essen abnahm. Das war ihr wichtig. Später hatte sie immer ihre Zähne drin. Ich so, Oma, du kannst die Zähne reinnehmen. Nee, die sind für gut. Ich sag, Oma, jeden Tag ist gut. Das dazu. Also ich könnte 1000 Gerichte sagen, die mir bei ihr immer besonders gut geschmeckt haben. Aber wenn ich an sie denke, dann rieche ich diesen Geruch, dieses Haus, diese Kittelschürze da und die Oma, die sagte, ach, gute Mosche, kommst rein.
So. Aus Preußen.
Ja, sie war Fränkin. Das klingt ja fast so ein bisschen ähnlich. Und ursprünglich war sie Österreicherin, ja, und war für meinen Opa dann nach Deutschland gezogen. Ja, so war die Geschichte. Und insofern, ja, dann wäre es wahrscheinlich das Gericht.
Aber wie schön, dass sie jetzt heute hier zur Sprache kommt, denn heute ist ihr Todestag, das hast du mir vorhin gesagt, und du hast ihr sehr nahe gestanden.
Sehr, sehr.
Insofern, wie schön, dass sie sich jetzt hier quasi für einen Moment zwischen uns gesetzt hat und hier irgendwie mit im Raum zu sein scheint.
Ich glaube, sie hätte sehr gelacht.
Wie schön.
Und wahrscheinlich hätte sie gesagt, ob ich nicht ein anderes Gericht erzählen könnte.
Ja, genau. Wahrscheinlich hätte sie das gesagt.
Ja.
Ich frage dich auch deswegen, weil ich in diesen alten Unterlagen von vor 10 Jahren, da haben wir eine andere Art von Interview geführt, da habe ich gesehen, dass du Geburtstag hast am 12.05., am 12. Mai bist du geboren worden, mit Jeanne Calment. Sagt dir der Name was?
Nee.
Jeanne Calment ist inzwischen tot. Die ist 1997 gestorben, ist 1875 zur Welt gekommen und der erste Mensch bislang, der nachgewiesenermaßen seinen 122. Geburtstag erlebt hat. Die ist 122 geworden. Und ich habe dann gedacht, das ist ja abgefahren. Wie hat die denn gelebt? Und fing mit 85 das Fechten an.
Ich dachte, jetzt kommt das Rauchen.
Moment, fuhr noch als 100-jährige Fahrrad, lebte bis sie 110 war, alleine, versuchte erst mit 117 Jahren mit dem Rauchen aufzuhören,
super.
Schaffte es mit 119 Jahren, um das auch zu sagen, aber nicht, weil sie dann gesundheitlich nicht mehr weiter konnte, sondern ihr Arzt hat dann gesagt, weil sie fast blind war und immer Hilfe brauchte beim Anzünden der Zigaretten, sie war zu stolz dazu, andere um Hilfe zu bitten und hat dann mit dem Rauchen aufgehört. Sehr lustig noch, sie verkaufte ihre Wohnung gegen Zahlung einer Leibrente von 2500 Francs pro Monat damals an einen Rechtsanwalt, der war so ungefähr 50 Jahre alt, der vor ihr starb. Das ist ja kein Wunder. Und dessen Frau musste weiterzahlen, also immer weiter, weil diese Frau einfach nicht starb.
Großartig.
Jeanne überlebte alle. Ihr Mann starb an einem verdorbenen Kirschkompott und sie selbst liebte Olivenöl,
oh, das ist
Knoblauch,
wahrscheinlich gewesen,
Gemüse
ja.
Und Portwein.
Ach, das ist aber eine schöne Geschichte, die werde ich mir merken, die Frau vor allem. Ja, aber ist das nicht genau der Beweis, dass vielleicht es nicht nur darauf ankommt, sich gut zu ernähren, sondern auch vor allem mit Genuss und Leichtigkeit,
ja,
und manchmal auch dem gewissen Hang zur gesundheitlichen Verschwendung. Das darf nicht und ist sicherlich nicht immer ein immer geltendes Rezept, aber es hilft. Und ich bin zum Beispiel so froh, dass meine Mutter nach ihrem Schlaganfall irgendwann wieder angefangen hat, abends auch mal ein Glas Wein zu trinken und dass da auch der Genuss zurückgekommen ist und nicht nur der Verzicht. Weil am Ende, es gibt so einen platten Spruch, aber wir haben nur dieses eine Leben.
Vielleicht,
bei, vielleicht gibt es mehr. Bei dieser Dame war es ja fast zwei Leben in einem.
Ja,
ja, hervorragend.
Aber was den Genuss angeht, und damit kommen wir auch wieder zum Essen zurück, das ist ja eine Frage auch so ein bisschen, wie bewusst macht man das? Also ich war nie die richtige Person, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, so ein Sternemenü zum Beispiel, ne? Das habe ich noch nicht oft in meinem Leben gegessen. Ich bin nicht gut darin, wenig von etwas zu essen, das mir schmeckt. Also ein Happen, ein Biss von irgendetwas, wenn das wirklich gut ist, ist wie mit dem Küssen anzufangen und dann geht die andere Person. So, das habe ich nie verstanden. Man öffnet gerade alle Schleusen und dann wird die Tür wieder zugemacht. Deswegen, wenn ich etwas gerne esse, würde ich gerne ein bisschen mehr davon essen. Und das ist ja oft so diese beim Essen auch so ein interessanter schmaler Grat. Wo genießt man und isst etwas bewusst und ab wann kippt es, dass einem zum Beispiel, dass man zu schnell isst, dass man zu viel davon isst, dass man weiter isst, obwohl man schon längst keinen Hunger mehr hat. Auch sowas kann ja Spaß machen und Freude, aber manchmal hat es auch was Selbstzerstörerisches.
Also ich kann Essen tatsächlich gut genießen. Ich kann auch mit so kleinen Portionen arbeiten. Das ist nicht etwas, was ich immer haben wollen würde. Aber ich kann, wovor ich wirklich Respekt habe und auch Demut ist, wenn sich jemand beim Kochen wahnsinnige Mühe gibt und versucht, sehr konzentriert Geschmäcker auf den Teller zu bringen. Ich bin gar nicht jemand, der so wahnsinnig oft in so super High-Class-Restaurants war. Aber die Male, die ich so gegessen habe, habe ich schon verstanden, was die Person damit ausdrücken wollte. Und ich habe zum Beispiel auch eine ganz große Leidenschaft für Kochbücher. Und ich kann niemals das alles kochen, aber ich habe so viele Kochbücher. Und ich kann diese Ästhetik einfach verstehen. Und ich fühle das einfach, dass jemand was transportieren will. Das ist für mich wie Kunst und auch wie, ja, es ist fast was Sexuelles, was man, dass man gibt da so viel Liebe hin. Ich bin zum Beispiel auch jemand, das ist ganz schlimm, eine ganz schlimme Eigenart. Ich stöhne immer ganz doll beim Essen. Wirklich, meine ganze...
Apropos ja, sexuell.
Ja, meine Kinder machen mich dafür alle nach. Die ganze ist immer...
Aber das ist so gut. Das macht man ja auch oft nicht mehr nach dem achten Bissen. Aber so diese
ja,
ersten...
Aber das, diese ersten, so, ich liebe das. Das macht mich so glücklich.
Schön, ja.
Und ich finde, das ist auch so ein ganz toller Respekt. Und die Kinder, es ist wirklich, wir fangen an zu essen. Bei uns kocht ganz, ganz viel mein Freund, der wirklich wahnsinnig gut kocht. Der jedes Mal sagt, oh, ich glaube, es war nicht ausreichend oder so. Aber es ist immer ganz hervorragend. Und dann sitzen da drei Kinder und gucken mich an und machen, und veräppeln mich zurecht natürlich. Aber mir macht Essen einfach richtig, richtig Spaß. Ich finde, das ist eine so große Freude. Und ich kann dann auch in dem Moment auch mal weniger essen. Ich habe so ganz andere komische, hemmungslose Trigger, dass ich zum Beispiel, wenn ich schon gegessen habe und fertig bin mit Essen und so weiter und man sitzt abends noch, ich hole mir immer Datteln und immer Studentenfutter. Das ist wie eine Sucht in mir, dass ich kann gar nicht ohne leben. Wenn ich irgendwo hinfahre in eine Stadt, ist das allererste, dass ich Datteln hole und Studentenfutter. Die sind auch immer in meiner Tasche, ist auch jetzt wahrscheinlich wieder drin.
Ich ärgere mich, dass ich das hier nicht, normalerweise steht das hier auch.
Ist das witzig?
Also, und ich habe auch diese Mazafati-Bio-Datteln, die sind so unfassbar lecker. Also ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Und manchmal schmeckt es so, diese Kombination mit verschiedenen Nüssen.
Super.
Und ich finde, warum auch immer es Studentenfutter heißt, vielleicht waren früher auch Nüsse, ja gut, die wuchsen an Bäumen und Rosinen, das war vielleicht alles erschwinglich oder so.
Sollte das im Sinne von schlau sein?
Vielleicht, oder erschwinglich. Studentenfutter.
Ach so.
Aber vielleicht auch schlau, weil Nüsse ja sehr gesund sein sollen fürs Gehirn. Liebe ich auch, sich ein gutes Studentenfutter selbst zusammenzustellen, noch mit Mandeln, mit Cashews. Und ich schütte auch immer gesalzene und ungesalzene zusammen, weil die gesalzenen oft zu gesalzen sind und die ungesalzenen zu unspektakulär.
Zu lätschert.
Wenn man die dann aber so mischt, ist das irgendwie, finde ich, ganz gut.
Ja, ich finde, dass die sowas Befriedigendes haben, so Nüsse mit süßen getrockneten Datteln oder auch Aprikosen oder Mango. Ist für mich auch so der Tipp für alle, die sagen, sie müssen abends noch naschen und was gegen Heißhunger tun.
Ist aber auch echt richtig viel Zucker.
Viel also in Zucker in so und auch ordentlich Kalorien. Es hat auch Wumms, aber ich bilde mir ein, dass es gesund ist.
Wahrscheinlich ist
nehm
es
mir
die...
bitte nicht diesen Irrglauben.
Nein, nehme ich nicht. Ich sag gar nichts. Bei den Datteln finde ich es ja, wenn die nicht getrocknet sind. Also das sind ja jetzt hier richtig noch matschige, nasse mit einem Kern drin. Dieses getrocknete Obst hat generell, also Menschen, die so ein bisschen aufpassen müssen, es geht mir jetzt gar nicht um Kalorien, aber manchmal muss man ja mit Glukose oder Diabetes oder wie auch immer, durch dieses Trocknen konzentriert sich der Zuckergehalt extrem. Aber es ist natürlich, wie du sagst, das ist wahrscheinlich wahnsinnig gesund.
Der gesunde Zucker. Ich bitte hoffentlich darum.
Gut, wir springen jetzt in deine Kindheit. Und die beginnt ja in Hamburg. Du bist in Hamburg zur Welt gekommen. Deine Mutter, hast du eben schon vorgestellt, kommt aus Süddeutschland. Dein Vater, wenn ich das richtig erinnere, war ein dahingehend emanzipierter Mann, dass der, ist der nicht sogar auch eine Weile zu Hause geblieben? Als
ja, komplett. Der hat im Grunde genommen auf mich aufgepasst. Mein Vater war, bevor er Lehrer wurde, Antiquitätentischler und verdiente in der Zeit, als ich zur Welt kam, das Geld mit Möbelrestaurationen. Und ich habe eigentlich meine erste Zeit in seinem Arbeitsanzug verbracht. Der hatte so ein
Overall.
Ja, so ein Overall. Dann hat er den Reißverschluss aufgemacht und vorne, wie bei so einem Känguru, war ich drin. Und mein Vater sagt immer, eigentlich ist mir das Handwerkliche so in die Wiege gelegt, warum das bei mir so fehlgelaufen ist, was so ungerecht ist, weil ich mich gar nicht als so unbegabt beschreibe. Aber wenn man mit einem richtigen Tischler zu tun hat, dann ist das natürlich so. Mein Bruder hat dann auch, der ist eigentlich Wirtschaftsingenieur noch geworden, aber hat auch erstmal eine Tischlerlehre gemacht. Also die sind sehr handwerklich bei mir in der Familie und ich bin so in diesem Gefühl groß geworden. Meine Mutter war Lehrerin zu der Zeit und ja, es war eine umgekehrte Verteilung damals und das war sehr ungewöhnlich, dass der Mann zu Hause blieb und ein bisschen Möbel gemacht hat, aber sich eben ums Kind gekümmert hat und die Mutter ging arbeiten.
Da musst du jetzt sagen, wo du die Grenze zum Privaten ziehen willst. Ich versuche das ganz allgemein zu halten, wenn ich mich recht erinnere. Du hast ja das ist nachzulesen, deine Jugendliebe damals geheiratet. Ihr habt zusammen einen Sohn, der ist jetzt 14. Auch dein damaliger Mann ist, glaube ich, ab dem 14. Monat oder wie oder genau. Ich weiß es nicht, aber ist auch, also ich will damit nur sagen, dieses Muster hat sich bei euch wiederholt, auch weil du wie selbstverständlich davon ausgegangen bist, Fragezeichen, dass er Vaterschaftsurlaub nimmt oder wie ist das gelaufen?
Nee, es war schon damals auch natürlich ein Gespräch dazu, logischerweise, wer will wie was und wir haben gesagt, der Job, den ich gemacht habe, der erlaubt viel mehr Freizeit und Freiraum fürs Mutter- und Elternsein. Und er hätte sonst jeden Tag im Büro verbracht und das Kind nicht gesehen. Mhm. Und es war schon explizit sein Wunsch, dass er zu Hause sein wollte. Und ich glaube, die enge Bindung, die zwischen unserem Sohn und ihm vorherrscht, die ist auch deshalb da, weil die beiden so früh Zeit miteinander verbracht
Schön.
Haben. Und ja,
das auch das Kochen beinhaltet, also auch Essen machen?
Auf jeden Fall, wobei wir abends auch gerne noch gemeinsam gekocht haben, weil ich das schon auch so empfinde, dass man mit Essen so runterfährt. Hm. Essen kochen, Essen machen und gemeinsam dann essen. Aber klar, wenn man ein kleines Kind hat, dann dreht sich ja auch ganz viel einfach um den Essensrhythmus so eines Kindes. Also man empfindet Essen ja nochmal ganz anders, wenn man so ein kleines Baby hat und die ganze Funktionalität dieses Kindes und die Laune hängt davon ab, wie dieses Kind isst, verdaut und klarkommt. Das finde ich, gibt auch nochmal einen interessanten neuen Link auf so einer Lebensreise, was Essen angeht. Also, dass man sich, so habe ich mir vorher nie darüber Gedanken gemacht, was das in so einem kleinen Mensch auslöst. Und ja, wir haben da oft sehr staunend davor gestanden. Aber es war eine tolle Zeit, eine sehr intensive Zeit.
Inwiefern und staunend, was er isst, wie er es isst, ob er was mag, wie oft er Hunger hat oder wo, was hat euch da zum Staunen gebracht?
Na, weil Kinder ja nicht mit so einem Beipackzettel geliefert werden und man das eigentlich sich erhoffen würde als Eltern, weil man steht vor diesem kleinen Wesen, an dem ist alles dran. Im besten Falle sieht er aus wie ein Mensch in ganz klein, aber es gibt gar keine Anleitung, sondern ja, man soll alles beherrschen, man kriegt wahnsinnig viele Ratschläge. Also so viele Ratschläge, man kriegt ja immer viele Ratschläge im Leben, aber die mehren sich dann in dieser Zeit nochmal ganz bravourös und man fragt sich, was davon will man wirklich umsetzen oder was möchte man vielleicht selbst erfahren und man kommt da auch sehr an seine Grenzen, also Schlaf und Essen und Verdauung bestimmt plötzlich so ein Tagesrhythmus und eben damals natürlich auch dieser Job lief weiter, ich war damals in England und William und Kate heirateten, das Kronprinzenpaar inzwischen. Und ich war da und hatte Jakob dabei und habe noch gestillt und bin dann zwischen dieser Live-Sendung, die Stunden um Stunden ging, raus, habe das Baby gestillt, bin also immer, wenn so Vollbild war, dann hat der Kommentator geredet, ich raus, habe gestillt, wieder rein. Das war schon eine ganz verrückte Zeit und man merkt eben, dass man so dann durch dieses Kind in seinem Alltag ganz anders gesteuert wird. Plötzlich rückt alles in den Hintergrund und das bestimmt alles. Das ist schön und das ist auch schön, wenn man wieder ein bisschen mehr zurückgewinnt. Mhm. Auch das ist schön. Mhm. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das zugibt, dass man auch gerne man selbst dann wieder ist, nach dieser sehr konzentrierten Zeit auf das Kind. Kinder spielen natürlich immer eine Rolle. Jetzt wird mein Sohn 14 und natürlich ist er mein Wichtigstes. Aber ich habe gelernt, dass ich auch formulieren darf, dass ich gerne arbeiten möchte, dass ich bin, dass ich eine starke Frau und Mutter bin. Und das ist für ihn, glaube ich, auch sehr wichtig. Ich bin genauso groß geworden mit einer sehr starken Mutter und einer sehr ja, emanzipierten Ehesituation. Deshalb, das war sehr gleichberechtigt. Es wurde sehr viel diskutiert, sehr viel. Es war ein sehr politisches Haus. Und ich versuche das auch in der neuen Generation weiterzugeben, auch wenn unser Tisch ja jetzt größer geworden ist, weil ich heute in einer Patchwork-Beziehung lebe und noch zwei weitere Kinder quasi geschenkt bekommen habe. Der Tisch hat sich also erweitert.
Es gibt ja ausziehbare Tische. Der kann ja, man der kann ja noch eine Platte dazwischen legen.
Genau.
Wenn du dich an deine eigene Kindheit zurückerinnerst, was ist das Essen deiner Kindheit, so zwei, drei ganz zentrale Sachen, die es gab, wenn es schnell gehen musste oder wenn dein Vater Lust und Zeit hatte zu kochen oder deine Mutter Zeit hatte zu kochen?
Also meine Mutter kochte tatsächlich trotzdem viel. Es war so, zwei kulinarische Welten gab es. Wenn mein Vater kochte, gab es Reste all over in eine Pfanne mit Currypulver.
Ja.
Ich weiß nicht warum, ja, aber er liebte alles mit Currypulver zu ersticken. Es gab durchaus auch Gemüse in dieser Pfanne, aber es war sozusagen, es war alles. Man konnte es auch oft gar nicht so definieren, was da drin war. Es schmeckte gut, so wohlig, aber es war bunt. Und meine Mutter hat in meiner Kindheit vor allem in so dicken französischen Töpfen gekocht, so Schmorgeschichten, so Gemüse da reingelegt. Und ich erinnere mich sehr an diese dickwandigen Tontöpfe, in denen sie gekocht hat. Sie hat ganz, war sehr inspiriert von französischer Küche und hat ja deshalb so viel lange kochen lassen. Das ließ sich natürlich auch gut vereinbaren mit der Arbeit, so dass sie am Nachmittag manchmal kochte, vorkochte und am nächsten Tag aßen wir das.
Ja. Habt ihr zusammen gefrühstückt?
Ja, wir haben immer zusammen gefrühstückt, wobei meine Mutter immer stand. Das ist ganz lustig, das ist in meiner Kindheit so, meine Mutter hat immer gestanden und ich glaube, dass ich das manchmal heute auch übernommen habe und ich fand das gar nicht mal unbedingt so gut, aber meine Mutter hatte immer den Kaffee, den ersten Kaffee brachte mein Vater immer ins Badezimmer und das ist übernommen, also das mache ich, habe ich bis heute so. Mein erster Kaffee, den trinke ich im Badezimmer. Also sehr interessant, ja, und lieberweise wird er mir gebracht und dann aßen wir Kinder schon am Tisch, meist Haferflocken und manchmal, wenn es ganz fancy war, gab es so kleine Sachen, die man da reinstreuen durfte, wie so Schokostreusel oder so, aber das war mehr so an seltenen Tagen. Ansonsten manchmal Zimt und Zucker und also so viel Haferflocken, wahrscheinlich einfach, weil es auch schnell gehen musste. Meine Eltern mussten ja beide in die Schule und ja, dann kam meine Mutter und die stand, wie gesagt, die trank dann den zweiten Kaffee am Stehen am Tisch und aß irgendwie immer nur eine Grapefruit oder sowas, die aß viel weniger und ja, und lackierte sich dann noch die Nägel. Das ist wirklich ein Bild meiner Kindheit. Wenn meine Mutter das jetzt hört, ich werde ihr das vorspielen, sie wird so lachen. Sie wird so da lachen, dass ich das erzähle.
Oh.
Und das ist aber in meiner Wahrnehmung hat meine Mutter lackierte Fingernägel. Und heute, weil sie das ja nicht mehr kann, die eine Hälfte bei ihr ist gelähmt, aber ich lackiere immer, wenn ich da bin, die Fingernägel, weil ich es, in meiner Erinnerung hat sie einfach immer lackierte Nägel und es ist so, dass sie das bis heute auch mag, weil das einfach etwas ist, was zu ihr gehört.
Ja.
Ja.
Werbung.
Menschen, die von den sozialen Medien die Nase voll haben, begründen dies oft damit, dass ihnen vollkommen wirklichkeitsfremde Lebensentwürfe präsentiert werden. Toll aussehende Personen, die mit Glow auf der Haut um 9 Uhr morgens bereits ihren zweiten grünen Gemüsesmoothie trinken. Den ersten hatten sie bei Sonnenaufgang, vorm Waldlauf. Man selbst fühlt sich dann schnell zu bequem, zu unmotiviert und vor allem mit viel zu wenig Glow auf der Haut. Aber diese Menschen, die viel mehr schaffen als man selbst, die gab es immer schon, auch jenseits von Social Media, ohne Posing, ohne Show. Leute, die ihr Leben durch gesunde und sinnvolle Rituale strukturieren, mit Selbstdisziplin. Und zu diesen Menschen gehört auch Stefanie aus Glasau. Sie schreibt: Liebe Bettina, ich liebe Routinen und Rituale. Mein Alltag ist gespickt davon. Seit etwa einem Jahr gehörst auch du mit Toasterweih dazu. Jeden Samstag wache ich voller Vorfreude auf, denn nach meiner morgendlichen, Achtung, Triggerwarnung, Lauf- und Yoga-Einheit fahre ich erst zum See zum Baden, ja, auch im Winter, und dann zum Wochenmarkt, um bereits auf dem Rückweg nach Hause mit der brandneuen Folge von Toasterweih zu starten. Zu Hause angekommen, bereiten wir gemeinsam das Frühstück. Definitiv immer dabei, mein extra heißer Flat White mit dem Barista Erbsendrink von DM Bio. In Klammern, by the way, meine absolute Empfehlung und mein Dauerbrenner, der niemals in meinem Kühlschrank fehlen darf. Wenn sie Besuch habe, schreibt Stefanie dann weiter, verschiebe sie das Hören von Osterweih auf später, versuche dann aber beim Frühstück mit ihren Gästen diese vom DM Bio Erbsendrink im Café zu begeistern. Na, das wird natürlich DM Bio freuen. Letztens bin ich übrigens von meinen Einkaufsroutinen bei DM abgewichen und habe nach langem Stöbern bei den DM-Bio-Produkten die Gigantes Riesenbohnen in Tomatensauce gefunden. Ein Beweis dafür, dass es sich sehr lohnen kann, ab und an auch von Gewohntem abzuweichen. Wie lecker waren die denn bitte? Kaufe ich wieder und möchte sie auch dir sehr empfehlen. Vielleicht nicht unbedingt zum Frühstück, obwohl könnte man ja machen. Ha, dann haben wir jetzt hier also zwei Empfehlungen in einer Geschichte. Vielen Dank an Stefanie aus Glasau. Ich habe deine E-Mail ein bisschen gekürzt, das wirst du gemerkt haben. Herzlichen Dank also dafür. Es wird ausprobiert, ganz klar. Zum Erbsendrink sei noch ergänzt, der lässt sich, daher dieses Barista im Namen, aufschäumen, ist von Natur aus glutenfrei und hat eine sehr cremige Konsistenz. Wenn auch ihr, wenn auch Sie eine DM-Bio-Empfehlung oder Geschichte haben, dann schicken Sie sie gerne an mich, an rustberlin@icloud.com. Hat deine Mutter oder hat dein Vater, haben die darauf geachtet, dass ihr so ein bisschen kochen lernt, dass ihr mit Lebensmitteln umzugehen wisst?
Ja, das war meinen Eltern sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass es für meine Mutter sehr hart war, dass das liebste Kindheitsessen von mir nicht etwa eines von ihren Figelinschen, wie man im Norden sagt, was so viel heißt wie mühevoll, ja. Figelinschen Gerichten war, sondern das Essen von der Mutter unserer Kindheitsfreundin Corinna. Die Mutter hieß Gisela und Gisela machte Gisela Sahnesoße. Das waren nackte Nudeln mit einer Soße, die bestand aus Ketchup, Tomatenmark, Zucker und Sahne. Und darüber kam sehr viel Gouda-Käse. Also das ist wirklich kulinarisches Ödland. Aber so war's und wir Kinder haben es geliebt. Und meine Mutter hat wirklich richtig gut gekocht. Wirklich immer. Und ich bin damit groß geworden, Gott sei Dank, immer mit zu vorzubereiten. Mit Chicorée und Fenchel bin ich groß geworden, mit Gemüse, das man nicht unbedingt als Kinder so mochte und kannte. Und wir wurden doch immer sehr angehalten, das auch zu probieren, egal wie wir es fanden.
Aber ihr musstet nicht aufessen.
Nee, wir mussten nicht aufessen, aber probieren mussten wir. Und das habe ich auch später bei meinem Sohn so beibehalten. Probieren muss man. Wenn man nicht möchte, muss man nicht aufessen.
Und habt ihr eine Vorratskammer gehabt?
Wir hatten eine Werkstatt und in der Werkstatt konnte man oder kann man bis heute ganz wunderbar aufbewahren. Das hat so ein eigenes Klimauniversum, sage ich
mal. Es riecht wahrscheinlich nach Holz und ist ein bisschen kühler.
Ja, es riecht nach Späne, nach Holz und bis heute steht da mein Vater in einem Arbeitsanzug.
Ach, wie schön.
Und schreinert so vor sich hin. Und es riecht auch noch wie damals und da stehen auch bis heute eingeweckte Gläser. Mein Vater macht sich jetzt nach und nach daran, das zu verbrauchen. Nun ist er ja, dadurch, dass meine Mutter nicht mehr kocht, in die Situation des Kochs geraten und wir telefonieren ganz oft zum Kochen auch. Also wir telefonieren sowieso jeden Tag und quatschen, aber wir reden auch, was er kochen kann. Und er versucht, Dinge zu kochen, die meine Mutter halt besonders gern mag. Und dann sagt er zwar, ach naja, das ist jetzt wieder was, was Rose nur so mag. Aber gut, ich mach's.
Jetzt lacht sie wieder.
Ja, sie lacht sehr. Und dann, rufe ich an, und Mama, wie war's? Ja. Also er arbeitet an seinen Kompetenzen und versucht da wirklich neue Wege zu gehen. Ich finde das wirklich toll und dann ist er auch immer sehr stolz, wenn es gut klappt.
Mhm. Ja. Haben die beiden von dir schon Hilfsmittel geschenkt bekommen? Also bist du verführt, hast du dich selbst verführen lassen, bestimmte Apparate in deren Küche zu stellen?
Naja, ich hatte ehrlich gesagt, man muss dazu sagen, meine Familie ist also ein Thermomix-Gegner. Und trotzdem hatte ich gedacht, jetzt für meinen Vater wäre es eigentlich das richtige Gerät. Und aber ich glaube, meine Mutter würde laut schreien, wenn dieses Gerät das Haus betritt. Mhm. Aber ich halte das eigentlich doch jetzt für fantastisch für ihn, aber er möchte auf keinen Fall. Er will es so schaffen und dann schafft das auch
so.
Na gut,
dann schafft das.
Also ich habe einen Wasserspender, so einen guten, wo man so Sprudel machen kann und solche Dinge habe ich jetzt so angeschleppt. Eine neue Kaffeemaschine. Ich bringe schon immer mal wieder was mit, von dem ich der Meinung bin, dass man es braucht, weil mein Vater meint, er braucht gar nichts. Es läuft ja alles noch. Deshalb, ich bringe schon ab und zu mal was mit, aber der Thermomix hat noch keinen Einzug gehalten. Es ist ja so ein bisschen so eine Philosophiefrage.
Ja, genau. Es sind unterschiedliche Lebensschulen, wenn man so will. Ja. Wie ist es denn bei dir selbst oder bei euch? Also du hast gerade schon von dem Tisch gesprochen, um den herum alles stattfindet. Ist wahrscheinlich eine offene Küche, nicht so diese klassischen kleinen Küchen, mit denen viele von uns groß geworden sind, mit denen auch viele heute immer noch leben. Wenn man die Möglichkeit hat, versucht man ja heute irgendwie oder viele Leute, das zu so einem offenen Bereich zu machen. Gibt es so Geräte, die du oder die dein Lebenspartner angeschafft haben, die einfach nur im Schrank darauf warten, jemals benutzt oder jemals wieder benutzt zu werden?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Ja, reichlich, weil mein Freund ein ganz großes Faible für Küchengeräte hat und wir arg darüber diskutieren, was wir brauchen und was nicht. Wir haben sehr viele verschiedene Mixer, weil immer wieder die Frage ist, welche Nüsse am besten mahlen kann und so weiter. Ja, also
wozu mahlt ihr denn ständig Nüsse?
Ja, weil wir vegan kochen, auch immer wieder. Und da ist viel auf Nussbasis. Zum Beispiel kann man mit Cashew oder ganz viel,
das stimmt,
viel machen.
Ja.
Und damit das eine gute Konsistenz hat, braucht man eine ganz starke Mühle. Also wir essen auch Fleisch, wir Erwachsenen, aber die Kinder gar nicht mehr. Und insofern, unsere Küche ist sehr geöffnet. Und bei der veganen Küche wird es dann sehr vielseitig. Und da ist es mit dem Pürieren gut. Wir machen viel Hummus. Das geht allerdings auch mit weniger Kraft. Das kann man schon fast mit der Hand. Aber so gerade bei den, wenn man Pistazien hackt und versucht, daraus einen Mousse zu machen, da so ein starker Mixer ist da super. Also wir haben da viele Tools. Wir haben aber auch verschiedenste Aufsätze für Nudelmaschinen, für Reiben. Wir könnten, also jede Spiralform der Welt könnte in unserer Küche entstehen. Tut sie natürlich nicht. Gar nicht. Aber wir hätten alle Möglichkeiten durchzugreifen.
Habt ihr ein Kühlschrank mit Magneten und was hängt da dran?
Ja, viel mehr als wir anfangs wollten. Der Kühlschrank war mal am Anfang so steril, sollte der so in der Küche stehen, denn diese Küche ist eh schon irgendwie so bunt gewürfelt. Das ist eben keine einheitliche Superküche, sondern wir wohnen in einem Mietshaus und insofern, die Küche war drin und die ist eh schon so ein bisschen bunt. Dann haben wir unseren riesigen Gasherd da drin, weil wir gerne mit Gas kochen und das sieht alles so bunt aus. Dann haben wir gedacht, okay, der Kühlschrank, der bleibt jetzt mal so. Das hat nicht lange gedauert und dieser Vorsatz ist gebrochen worden. Inzwischen hängt der voll.
Ja, aber ich finde ganz ehrlich, so, ich habe ja so eine Küche, da hängt nicht viel, da steht nicht viel, so eine offene
gesehen,
Küche.
Gesehen, ganz neidisch.
Ja, aber ich finde, wer mit Kindern lebt, egal ob diese Kinder nun 8 oder 15 sind, ich würde das sehr komisch finden, wenn es so aussähe wie bei mir. Also ich finde, eine Küche, das macht ja Küchen auch gemütlich und das ist ja auch der Grund, warum Menschen auf Partys in den größten Wohnungen in den kleinsten Küchen stehen oft, weil das der gemütlichste Raum ist. Eine Küche muss nicht stylisch sein, nee, finde ich.
Davon sind wir auch meilenweit entfernt. Nee, den Anspruch habe ich auch gar nicht, aber ich dachte, vielleicht halten wir den Kühlschrank frei. Inzwischen ist es ein Ort für lauter Kunstwerke, die Kinder malen natürlich und hängt schon mal auf der einen Seite, dann hängen vorne Fotos dran.
Was ist denn immer in eurem Kühlschrank? Wobei wahrscheinlich kann man das gar nicht so spezifisch sagen, wenn 5 Personen zusammenleben, dann wird es wahrscheinlich das ganze Spektrum sein. Alles von Ketchup über Senf, über Butter, Margarine, Käse, Wurst. Was ist immer in eurem Kühlschrank?
Also wir können alle überhaupt nicht ohne Käse auskommen. Wir lieben alle Käse. Wir sind auch so die Abteilung, nochmal abends an den Kühlschrank gehen und ein Stück Käse raus.
Und also Käse pur oder mit Rettich oder mit Weintrauben oder wie esst ihr den?
Also ich gehe gern auch einfach pur. Guter Käse geht ja auch so einfach. Ich finde aber auch herrlich mit Mohrrübe und was immer drin ist tatsächlich Hummus und Tahin.
Ja, lecker.
Also es sind so zwei Sachen, die ich absolut sehr, sehr, sehr liebe.
Und da kann man ja die Möhren auch dann durchziehen
und
dazu dann ein Stück Käse.
Alles macht
lecker.
So glücklich.
Ja,
ich finde das so glücklich essen.
Greif doch jetzt mal unter deinen Sessel, bitte. Da ist ein Topf.
Okay. Auf meinem Zettel steht das Wort Kalorien. Also Kalorien ist wahrscheinlich etwas, was ganz viele Menschen unglaublich verfolgt und mich überhaupt nicht. Ich muss dazu sagen, dass ich in meinem Leben noch nie eine Diät gemacht habe. und auch gar keine Veranlagung in die Richtung habe. Es gibt aber ein ganz großes Aber, weil natürlich mich ganz viele fragen, du bist 47, ich bin glaube ich 47 oder bin ich 48, ich verwechsel es immer, ich glaube ich bin 47, vielleicht bin ich auch 48, Entschuldigung, ist egal. Du hast eine tolle Figur, wie machst du das? Ich habe sehr, sehr früh einen Unfall gehabt, da war ich 19 Jahre alt und hatte sehr, sehr schweren Rückenschaden davon und habe angefangen, deshalb Sport zu machen. Und zwar habe ich überhaupt keinen sportlichen Ehrgeiz, gar nichts. Ich war auch noch nie bei meinem Marathon, man wird mich da auch nicht sehen, weil ich gar nicht wüsste, wie ich da ankommen soll. Aber ich mache Sport, immer schon. Und ich brauche das auch, weil mein Rücken sofort Alarm schreit.
Was machst du?
Kann ich einfach alles essen. Ich mache ganz verschiedene Sachen. Ich schwimme, ich rudere.
Okay.
Ich habe Zeiten gehabt, da habe ich ganz viel Yoga gemacht. Gerade nicht so viel. Ich gehe joggen. Und versuche einfach so im Rücken stabil zu sein. Und das hat keinen Ehrgeiz, aber es hat den guten Nebeneffekt, dass ich einfach sehr gut essen kann. Das ist einfach die Erklärung. Deshalb Kalorien, ich weiß, dass das ganz viele Menschen beschäftigt und ich will darüber auch überhaupt nicht hinweggehen. Und glücklicherweise, muss ich doch wirklich sagen, verändert sich in der optischen Wahrnehmung, verändern sich Körperbilder auch gerade. Und das finde ich toll, wichtig.
Gut, der nächste Zettel.
Der nächste Zettel. Tischdecke. Tischdecke ist spannend, weil ich gar nicht so viele Tischdecken habe und auch in meiner Kindheit nicht so viele Tischdecken benutzt wurden. Die Tischdecken waren bei uns in einer alten Holztruhe. Und die Holztruhe war auch gleichzeitig eine Bank. Und dann haben wir immer schon drei Kinder draufgehockt. Und dann hatte keiner Bock, den Hintern noch zu heben, um die Tischdecke rauszuholen. Ja. Und dann war es meine Mutter, die aus der Küche rief, steht alle auf und holt eine Tischdecke raus. Und alle, keine Lust, wir haben die Teller schon draufgestellt.
Ja.
So ist ganz viel auf Holztischen gegessen worden.
Auch ohne Tischsets?
Ja, gar nicht.
Mhm. Aber ich glaube, der Holztisch ist auch nochmal so eine Ausnahme. Ich finde so ein alter, vielleicht sogar ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen wurmstichiger, aber so diese Familientische, die sowieso von so Spuren geprägt sind, da geht das. Auf so einem Hochglanz oder wie auch immer Tisch, finde ich es manchmal komisch. Es ist manchmal so nackt, findest du nicht?
Ja, ich finde, dass Tischdecken ja auch was ganz Besonderes machen. Also eine Tischdecke, die ummantelt das ja nicht nur, die schafft ja im ganzen Raum auch eine neue Gemütlichkeit.
Ja.
Und ich finde auch, dass wenn man Tischdecken zusammen mit tollen Tellern und schönen Gläsern aufstellt, das hat nochmal ein ganz anderes Willkommen, ruft das so in den Raum. Deshalb ist das schon schön. Aber es sind irgendwie wenige. Also wenn du mal denkst, ich möchte Mareile was schenken.
Du hast ja welche, du benutzt sie nur nicht.
Also ich habe viel zu wenig. Eher, auch,
aber nee, fang doch erstmal an, die zu benutzen, die du hast. Ja. Dann schenke ich dir eine, okay? Was ist der dritte Begriff?
Warte. Geburtstagstorte. Oh, schön.
Hattest du mal eine?
Ja, immer. Immer eine und dieselbe Torte.
Was?
Ja. Milka-Sahne-Torte. Oh Gott. Ein Rezept von einer Freundin meiner Mutter. Und das ist so ein Schnellrezept im Grunde genommen, wie sich dann später mal die Philadelphia-Torte auch durchsetzte, die ja auch so munchy-punchy und fertig ist eine Torte und es schmeckt irgendwie gut und ja, es geht auch schnell. Und diese Torte ist so ähnlich, man schmilzt nämlich nur Milka in Sahne.
Oh Gott, da muss man schon mal eine kurze Pause machen.
Ja, man muss atmen. Ja. Und wenn wir den Zettel mit den Kalorien wieder rausholen wollen.
Wow.
Ja, und das kommt oben und an die Seiten und in die untere Schicht. Man braucht so einen Mehrlagenboden, so einen dunklen. Und dann kommt in eine Lage noch Preiselbeermarmelade. Ja, das ist wirklich...
Oh, da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Weil als wir vorhin über das Studentenfutter gesprochen haben und über die sehr süßen Datteln, ich habe mir jetzt angewöhnt, der Sponsor von Toast Hawaii, DM Bio, hat so Cranberries, die nicht mit Zucker gesüßt sind, sondern mit Apfelpektin. Mhm. Ist auch eine Art von Süße, aber ist in meinem Kopf irgendwie anders. Und die haben noch so eine Restsäure, die Datteln nicht haben. Und das brauche ich manchmal, um dem noch was entgegenzusetzen, dass es nicht zu süß ist. Und das wäre bei dieser Torte, die du eben gerade beschrieben hast, bei Vollmilch, ich weiß nicht, das finde ich passt nicht.
Ich glaube, dass ich mir diese Frage als Kind nicht gestellt habe.
Aber es wirkte so, als würdest du die jedes Jahr und auch als Erwachsene noch
denken. Nee, davon sind wir dann irgendwann, aus der Kindheit hat die Torte den Schritt nicht rausgeschafft. Wobei, mein Vater liebt die bis heute und wünscht sie sich auch jedes Jahr zum Geburtstag.
Bekommt er sie von dir?
Ja. Absolut. Deshalb, ich mag die schon und die triggert natürlich alles, was Kindheit ist.
Ja, klar.
Und ich habe als Kind habe ich mich gar nicht gefragt, ob das eine gute Mischung ist. Das war eine super Mischung. Es war viel Schokolade, es war von allem auch was, was wir wenig aßen. Wir haben ganz wenig Süßigkeiten gegessen. Ach. Und dann gab es zum Geburtstag diese Wahnsinnsschlacht an Torte. Und das wurde eigentlich nur getoppt von dem Geburtstag. Es gab eine Freundin von mir, die war die Tochter der Marzipanfamilie aus Lübeck.
Nein.
Mhm. Genau, jeder, der sich beim Marzipan auskennt, weiß jetzt, wer das ist. Und bei der war ich zum Geburtstag eingeladen und gab es logischerweise Marzipantorte. Und das war wirklich so, dass ich am Tisch sitzen geblieben bin als letztes Kind, wenn alle schon spielen waren. Weil ich dachte so, oh mein Gott, sowas Gutes. Es war noch mit Zuckertierchen, da wurden noch so Zuckertierchen draufgesetzt. Und es war, ich dachte, man könne wohl mal nichts Leckeres, Schöneres und Süßeres herstellen als das. Das war Wahnsinn. Aber dadurch, dass ich eben nicht so viel Süßigkeiten aß, war ich immer sehr, sehr gelockt an diesen Tagen, wenn es Marzipan gab.
So, wir kommen zum Finale. Entweder oder. Lakritz?
Ja, unbedingt. Liebe ich sehr. Meine Mutter hasst es und ich liebe es.
Fenchel.
Ja.
Knoblauch.
Fenchel, muss ich ganz viel sagen. Ich liebe Fenchel in jeder Art und Weise. Super lecker. Knoblauch, ja. Ich bin aber vorsichtig mit Knoblauch und versuche es vorzuverarbeiten. Aber Knoblauch ist super lecker.
Weil du darauf empfindlich reagierst.
Ja, genau. Und mein Sohn auch darauf sehr reagiert. Und insofern, Knoblauch ist ganz wundervoll, sehr gesund. Man kann es auch voreinlegen. Und dann für alle, die so ein bisschen magenempfindlich sind, dann ist Knoblauch genauso lecker und aber bekömmlicher.
Oder die Pfanne damit so ein bisschen ausreiben.
Auch
oder
das
so, ne?
Ist super. Oder man kann ihn aufschneiden, im Backofen backen und dann hat er auch schon eine andere Verarbeitung. Mhm. So ganz in roh ist es natürlich special.
Herausforderung, ja. Basilikum?
Basilikum sehr gerne. Ich finde, Basilikum ist für mich Sommer und Urlaub und geöffnete Fenster und Wind, der reinweht, und ich liebe Basilikum.
Koriander.
Koriander mag ich auch sehr. Viele finden es seifig. Meine Cousine isst nichts, wo Koriander drauf ist. Ich muss deshalb immer an sie denken, wenn ich Koriander esse, weil ich es so gerne esse. Ich finde, das ist total bereichernd. Aber es sind Special-Kräuter.
Mhm. Ingwer?
Ingwer, ja, sehr gerne. Ich liebe Ingwer sehr. Ich trinke auch morgens immer gerne Ingwersaft, inzwischen selbst gemacht. Am Anfang habe ich die immer gekauft und da habe ich gedacht, es kann nicht wahr sein, dass ich diese kleinen Fläschchen kaufe. Und jetzt mache ich den selber.
Aal.
Mag ich gar nicht.
Oliven.
Ich muss kurz sagen, Aale. Ich bin ja aus dem Norden und man liebte diese Schreie und ich liebte Aale auf dem Markt. Ich habe es geliebt, die mir anzugucken, aber essen mag ich gar nicht.
Als sie noch gelebt haben?
Ja, die wurden immer lebendig zum Markt gebracht und waren dann in so großen Wasserbassins. Mhm. Und ich fand das als Kind hochspannend und die haben ja immer gerufen, die Aalverkäufer.
Achso, ich dachte die Aale.
Nein, ja. Die Aale nicht mehr. Die haben dann auch nicht mehr lang gerufen, weil die wurden ja zubereitet in diesem Verkaufshäuschen. Und dann, ich fand das alles so, so spannend, aber ich habe es nie gemocht.
Also, hast du mal einen Job gemacht, der in irgendeiner Weise mit Essen oder Gastronomie zu tun hatte?
Ja, ich habe in der Gastro gearbeitet tatsächlich und habe das auch ganz gerne gemocht. Also es ist ein sehr hohes Tempo. Ich konnte das Abrechnen immer nicht so gut, aber es rausbringen ging.
Oliven.
Oliven liebe ich sehr. Ich habe spät mit Oliven angefangen. Ich war so ein Spätzünder, was Oliven anging.
Ich auch.
Und lustigerweise weiß ich den Tag noch, ich war mit meiner Cousine im Kino und wir haben, es war wirklich so, wir haben einen Film geguckt und sie brachte Oliven mit. Und ich habe gesagt, Lotte, ich mag doch keine Oliven. Und dann hat sie gesagt, naja, probier halt, ich habe jetzt nichts anderes dabei. Und das war der Tag, als ich meine Liebe für Oliven begonnen habe. Die verdanke ich eigentlich meiner Cousine.
Gorgonzola?
Finde ich toll, aber eher im Salat, so mit Chicorée und Walnüssen und Trauben, so da, Gorgonzola ist halt special.
Ja.
Ich finde den Pasta viel zu viel. Mhm. Ich mag ihn so als Beside, aber da müssen Gegenkomponenten, weil ich finde, der ist sehr intensiv.
Gut. Bist du eine Apfelbeißerin oder eine Apfelschneiderin?
Beißen. Ich esse den Apfel übrigens bis zum Stängel. Ich esse alles. Ich esse das Gehäuse. Ich esse einfach komplett. Ich liebe das. Ich finde, dass alles Leckere da noch so mit dabei ist. Mich stören auch diese Kerne nicht, das ganze Geschnotzel. Ich bin da so ein bisschen so ein Phänomen. Ich bin die Äpfel komplett auf ist.
Nein, jetzt musst du ja. aber auch nicht individueller doch. Tun, als du bist. Doch. Hier saßen mir schon
hast
einige
du, die
Menschen
das gemacht
gegenüber,
haben.
Die das, ja, und die sich alle immer special fühlen, dass
ja,
sie das
ja,
machen.
Ich glaube, aber weißt du, warum das so, weil ich dachte, dass das special wäre, weil da bei mir in der Familie keiner, also die Kinder essen wirklich immer diesen Apfel geschnitten. Ich begreife das nicht. Deshalb dachte
geschnittener
ich,
das Apfel, also ich finde, das ist nochmal eine andere Diskussion. Das eine ist, warum schmeckt geschnittener Apfel besser als ganzer
eben,
Apfel? Findest du nicht.
Nee. Findest du?
Ja.
Und warum?
Weiß ich nicht. Ist ein Phänomen. Ja. Aber ich finde auch geriebenen Apfel ist nochmal ein anderer Schnack.
Das
ne?
schmeckt
der
ganz
dann,
anders.
Finde ich auch
hab
sehr, sehr süß
ein
und lecker.
Ein super geiles Rezept gegessen mit rote Beete und geriebenem Apfel. Super lecker
und
mit Walnüssen.
Und dann so Schafskäse und Walnüsse oder so?
Darunter kommt ein Bett aus einem geschlagenen Frischkäse.
Ach.
Mit ein bisschen Joghurt. Super lecker. Das schmeckt gut.
Ich muss an dieser Stelle an Anke Engelke denken und das Interview, Sie können sich das jederzeit anhören, haben Sie wahrscheinlich schon, hoffentlich. Anke hat erzählt, dass sie, Anke ist auch eine Apfelgansesserin, bis auf den Stiel, und die nimmt Äpfel mit ins Kino.
Und ärgert die Nachbarn.
Ja, das habe ich auch. Und sie war total überrascht, als ich gesagt habe, neben dir will aber niemand sitzen. Und sie so, wieso? Da ich sagte, weil es völlig laut ist. Und sie fiel so aus allen Wolken, so hat dem Motto, nö, glaube ich, weiß ich nicht, hat sich noch niemand beschwert oder so. Wo ich so, das kann ich, das kann
aber
nicht
sie
sein.
Hat sich nie gewundert, dass die Reihe neben ihr frei bleibt.
So, Salzmühle oder Salzstreuer?
Salzmühle.
Feta oder Mozzarella?
Oh, das ist schwer. Das ist, also wenn ich da nur wählen kann, wahrscheinlich nehme ich dann Feta, weil es mich auf die Dauer noch ein bisschen glücklicher macht, aber ich bin jetzt schon weinig dem Mozzarella dann nach, weil den habe ich auch gern.
Verstehe. Ja. Kartoffeln oder Reis?
Ach, große Lebensentscheidungen, ne? Also man kann aus Kartoffeln so viel Gutes machen und dagegen kommt der Reis fast manchmal ein bisschen langweilig weg. Und trotzdem, wenn ich jetzt nichts mehr am Ende meines Lebens essen dürfte, außer Kartoffeln und Reis, nehme ich Reis. Weil es irgendwie bekömmlich. Aber es ist gemein, weil die Kartoffel kann mehr. Die ist eigentlich der Rock'n'Roller unter den Zweien.
Nudeln oder Kartoffeln?
Kartoffeln. Dann nehme ich Kartoffeln. Ich weiß, dass Nudeln ist so ein sexy Essen und alle lieben Nudeln. Aber ich vertrag Nudeln ganz schlecht.
Ach.
Ich liebe Nudeln auch, aber ich kann ein, zwei essen und mehr nicht.
Ein, zwei Nudeln?
Ja, mir geht's Nudeln überhaupt nicht gut.
Ach.
Und deshalb.
Das tut mir leid.
Ja, mir auch. Ich habe deshalb Nudelersatz geschaffen und das macht alles nicht so glücklich wie echte
Nudeln.
Da kommen
wir wieder auf eure ganzen Spirale auf.
Ja.
Zucchini-Nudeln.
So ist das passiert.
Ja,
schmeckt nicht. Also ja, aber deshalb, dann nehme ich halt Kartoffel. Aber ich würde vom Kopf her auch natürlich Nudel wollen, aber es ist dann die Kartoffel.
Es gibt ja Kichererbsen-Nudeln inzwischen.
Ja, die sind halt alle nicht so lecker. Es schmeckt alles wie so eine kastrierte Nudel. Ja.
Gut. Was liegt auf der perfekten Pizza?
Mozzarella. Tomate, Basilikum.
Sehr puristisch, sehr einfach.
Ja, pur.
Ja. Schokolade oder Chips?
Schokolade. Unbedingt Schokolade.
Kirschen oder Himbeeren? Ja, ist eine schwierige Frage.
Ja, es ist wirklich super schwer. Ich nehme Himbeeren, weil auch so ein bisschen Himbeeren, Kindheitserinnerung auf dem Dorf, immer Himbeeren gepflückt. Ich habe Himbeeren sehr gern, ja.
Ja, und dann sind wir jetzt am Ende.
Wie
gehen wir auseinander? Also wenn das jetzt hier ein Essen wäre und wir hätten jetzt gut gegessen und du könntest jetzt noch einen Schnaps trinken oder einen Espresso mit oder ohne Kohlensäure, hätte ich fast gesagt, Koffein, Tiramisu, Kuchen, Käseplatte, was nimmst du?
Und zum Schluss das Dessert.
Also lieber den Espresso als den Schnaps. Ich bin von Schnaps komplett weg. Ich bin ja in Norddeutschland groß geworden und Schnaps war immer so ein gängiges Ding im Norden.
Lütje Lage.
Jo, es war immer auf die Freundschaft. Nee, aber Schnaps ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Irgendwie macht das für mich auch so was so Rundes, reißt es wieder auf. Ich weiß nicht, ob man das versteht.
Ja.
Deshalb nehme ich den Espresso. Ich freue mich, wenn wir jetzt noch zusammensitzen. Vielleicht essen wir noch einen Nachtisch und der Abend ist dann so schön, dass wir ihn mit Käse ausklingen lassen, weil es einfach so lange ist und wir so lang quatschen.
Dass wir
und
schon wieder so ein bisschen
viel,
Hunger haben.
Dass wir leicht wieder Hunger kriegen und sagen, es ist so nett, lass uns sitzen bleiben und noch ein bisschen Käse essen. Und ich sehe eine Tischdecke vor uns.
Das war sehr schön. Vielen Dank, Mareile.
Es war sehr schön bei dir. Danke.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Hallo, ich bin Sophie Passmann und ich habe einen neuen Podcast, der jetzt schon draußen ist. Der heißt der Sophie Passmann Podcast. Über den Namen können wir dann gerne in der ersten Folge sprechen. Es geht in dem Podcast um alles, über das ich reden möchte. Es ist im Grunde ein Laber-Podcast mit mir selbst und mit euch, weil ihr seid der andere Teil des Laber-Podcasts. Ich spreche über Sachen, die im Internet passiert sind diese Woche. Vielleicht Serien, die ich empfehlen möchte oder Bücher, Sachen, die ihr mir geschickt habt. Einfach das, was bei mir so passiert ist und was mich berührt und bewegt hat. Und ich freue mich, wenn ihr jetzt reinschaltet. Oder auch wann anders. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge und es gibt den Podcast auch als Videoshow bei YouTube. Der Sophie Passmann Podcast, habe ich schon gesagt. Ich sage es nochmal, weil es so sympathisch ist, wenn Leute ihren eigenen Namen sagen.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.